Hallo, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich immer, wenn ich hier am Grindel bin, wenn ich euch vor mir sehe. Viele bekannte Gesichter, manche unbekannt, freue ich mich auch drüber. Wir wollen einen Dankgottesdienst feiern und diejenigen, die auch in dieser Liste schon vorgelesen wurden, die auch jetzt da sind, die sitzen hier vorne, glaube ich, ne? Ihr seid das. Das erkenne ich daran, dass einige heute an einem Platz sitzen, an dem sie sonst nicht sitzen. Dann müsst ihr das sein. Und vielleicht auch noch ein paar verteilt im Raum. Denn jeder reagiert natürlich unterschiedlich darauf. Die einen sagen, ich möchte gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Das akzeptieren wir, das ist auch nicht jedermanns Sache. Es ist aber eine schöne Angewohnheit und ich erkläre das vielleicht mal hier für die Gäste unter uns. Jede Gemeinde macht das unterschiedlich, wie sie auf Taufjubiläen reagiert. Manche machen das jedes Mal im Gottesdienst. Wenn sich etwas jährt, dann wird das auch erwähnt. Wir machen das einmal im Jahr. Also, wenn Gudrun eben sagt, ihr habt heute Taufjubiläum, dann war das heute prophetisch aufs ganze Jahr gemeint. Also irgendwann in diesem Jahr. Und ihr wisst am besten, wann es ist. Und ich weiß es auch, wenn ich in meine Gemeindeliste gucke. Aber nicht auswendig. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin auch dankbar für so viele Dinge, dass ich hier sein darf. Ich bin dankbar, dass Sascha hier ist. Ich bin dankbar, dass wir so eine schöne Deko haben. Ich bin dankbar, dass wir die tolle Musik hören können. Viele Gründe zur Dankbarkeit. Und heute wollen wir über etwas Großes nachdenken, nämlich dafür dankbar zu sein, dass Jesus in unserem Leben ist und in eurem Leben war. Und zwar eben nicht nur als eine religiöse Modeerscheinung in einer gewissen Lebensphase eures Lebens, sondern als etwas Tragendes. Warum das so ist, das wollen wir anhand eines Textes heute näher betrachten. Wir hatten ja eben schon ein Bild von einem kleinen Fuchs. Und du hast ja gesagt, es gibt jetzt kleine Füchse hier. Das hatte ich jetzt nicht bedacht. Beim Einstieg meiner Predigt hatte ich einen Text gewählt von Salomo, der sagt, es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Aber da hatte ich jetzt irgendwie nicht so an die Bekanntmachung gedacht. Ich hoffe, die kleinen Füchse sind andere kleine Füchse. Wenn Salomo das sagt, dann meint er damit, dass unsere Erfahrung uns lehrt, dass vermeintlich kleine Fehler und Dinge leider öfter als uns lieb ist, große Folgen haben können. Das meint er damit. Und ich nenne euch auch ein paar Beispiele, damit das verdeutlicht wird. Der Spiegel hat vor ein paar Jahren, ich hatte mir das damals abgesichert, wenn man sowas als Prediger liest, das gibt man so Sachen, die legt man sich auf Halde, dann weiß man, irgendwann kommt der Moment, da kann ich das benutzen. Vor ein paar Jahren, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wann, hat er eine Liste veröffentlicht von trivialen Fehlern, die fatale Folgen hatten. Ich gebe euch nicht die ganze Liste, aber zwei Beispiele daraus. Zum Beispiel wurde im September 1994 drei Parksündern in Bayreuth eine Anzeige geschickt wegen Falschparkens. Also das war der Auslöser. Aber entweder der Sachbearbeiter oder der Computer hatte die Codenummer falsch eingegeben. Die schreiben ja nicht alles mit der Hand, sondern die geben nur so Codenummern ein für die Delikte, die da abgemahnt werden. Und diese drei Nummern bekamen nun einen Brief von der Behörde, darin wurde ihnen vorgeworfen, Vorbereitung eines Angriffskrieges. Die hatten nur falsch geparkt. Ihr seht, eine falsche Zuordnung von einer Nummer und schon bist du ein Volksverräter. Vorbereitung eines Angriffskrieges. Das ist noch ein bisschen eine witzige Anekdote. Bisschen teurer wird es als 1962, also als das gerade so losging mit der NASA und dem ganzen Wettlauf um den Himmel. Verlor die NASA ihre Venus-Sonde Mariner 1. 80 Millionen Dollar. Und wisst ihr auch warum? Weil in dem Programmiercode irgendwo ein Bindestrich fehlte. Irgendein Programmierer hat einen Bindestrich dahingesetzt, wo er nicht sein sollte oder vergessen, wo er hin sollte. 80 Millionen Dollar und das ganze Projekt, die Amis sagen, down the drain. Den Abfluss runter. Ich hatte noch ein paar andere Sachen in dieser Liste, die sind wirklich mit tödlichem Ausgang.
als irgendjemand, irgendeine Firma ein Bestrahlungsgerät falsch programmiert hatte und Menschen dadurch gestorben sind. Also wirklich schlimme Dinge, wo wir aber nicht drüber lachen können. Das heißt also, in unserem Leben gibt es wichtige Dinge und es gibt triviale Dinge. Das Erstaunliche aber ist, dass die Unterscheidung davon nicht immer ganz so eindeutig ist. Und dass sich auch, wenn wir unser Handeln betrachten, unser Handeln nicht immer ganz logisch darauf ausrichtet, ob etwas wichtig ist oder trivial. Und so gibt es viele Menschen, die das, was nach ihnen geschehen wird, wenn wir einmal nicht mehr sind, für trivial halten. Und sagen, damit werden wir uns jetzt nicht weiter belasten. Wichtig ist das jetzt. Petrus muss das gewusst haben, dieser Petrus aus der Bibel. Und er schreibt Briefe, zwei Briefe sind uns überliefert im Neuen Testament. Und in diesem zweiten Brief schreibt er an die Gläubigen, und ihr könnt ja schon mal langsam, diejenigen, die Zeit brauchen, suchen, wo der zweite Petrusbrief ist im Neuen Testament. Wir werden gleich den Abschnitt lesen. Dann brauche ich da nicht warten. Er spricht von der Zukunft. Er schreibt an die Gläubigen und spricht von der Zukunft. Er spricht von der Hoffnung und er spricht auch von enttäuschten Erwartungen. Das ist das Interessante daran. Und wir haben das Gedenken und das Danken ja heute uns auf die Fahne geschrieben mit euch und eigentlich durch euch mit der ganzen Gemeinde. Ich hoffe, jeder von uns, der auch auf eine Zeit des Weges mit Jesus zurückblicken kann, wird sich mitdenken in dem, was wir heute machen. Es geht ja, indem es um euch und euer Leben mit Gott geht, um unser aller Leben mit Gott. So wie Holger hat mich eben gefragt, ich bin 25 Jahre wohl dieses Jahr getauft. Wann komme ich denn dran? Da habe ich gesagt, naja, in 25 Jahren. Aber du kommst heute auch dran. Wir sind alle mitgedacht. Aus der gängigen Sicht der meisten Menschen heute ist dieses Thema trivial, wenn ich da Leuten erzählen würde, ja, wir hatten jetzt in der Gemeinde, haben wir Taufjubiläum gefeiert, da würden viele sagen, trivial. Wer kennt schon das Datum seiner Taufe? So von den Leuten. Nur viele von uns kennen es vielleicht noch nicht mal mehr. Am wenigsten die Menschen, die diese Taufe vielleicht gar nicht bewusst miterlebt haben, weil sie noch klein oder Säugling waren. Und ich glaube, dass viele Leute von der Straße denken, dass so ein Taufjubiläum in der Kirche ein höchst langweiliges Ereignis ist. Ein Anlass dazu, ein paar älteren Leuten einen Blumenstrauß zu überreichen und sich darüber zu freuen, das ist jetzt ein bisschen gehässig, dass überhaupt noch ein paar Altchen in die Kirche kommen. So würden wahrscheinlich ein paar Leute das draußen ja empfinden. Trivial. Oder vielleicht auch eine gut adventistische Reaktion, was kümmert mich die Vergangenheit? Ich warte auf den kommenden Herrn. Und beides ist verbunden, beide Gedanken in diesem Text aus 2. Petrus, den ich euch jetzt mal vorlese. 2. Petrus Kapitel 3. Diejenigen, die die Bibeln schon bereit haben, Kapitel 3 ab Vers 1. Die ersten neun Verse lese ich. Schreibt Petrus, das ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, liebe Brüder. In beiden will ich eure klare Einsicht wachrufen und euch erinnern. Denkt an die Worte, die von den heiligen Propheten im Voraus verkündet worden sind und an das Gebot des Herrn und Retters, das eure Apostel euch überliefert haben. Vor allem sollt ihr eines wissen. Am Ende der Tage werden Spötter kommen, die sich nur von ihren Begierden leiten lassen und höhnisch sagen, wo bleibt denn seine verheißene Ankunft? Seit die Väter entschlafen sind, ist alles geblieben, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, übersieht, dass es einst einen Himmel gab und eine Erde, die durch das Wort Gottes aus Wasser entstand und durch das Wasser Bestand hatte. Durch beides ging die damalige Welt zugrunde, als sie vom Wasser überflutet wurde. Der jetzige Himmel aber und die jetzige Erde sind durch dasselbe Wort für das Feuer aufgespart worden. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr verzögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Kommt einiges zusammen in diesem Abschnitt, oder? Positives, Negatives, Gerichtsbotschaft, Wiederkunftsbotschaft, Seelsorge, alles drin. Und mir ist etwas aufgefallen. In diesem Abschnitt geht es ja darum, dass die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi nicht aufgegeben wird. Petrus möchte, dass die Gemeinde, an die er schreibt, oder die Gemeinden, dass sie treu bleiben. Aber Petrus beginnt mit, Petrus mit folgenden Worten. Wachrufen und erinnern, daran denken. Das sind ja die ersten zwei Verse, die wir gelesen haben. Denkt daran, halte die Erinnerung wach. Erinnert euch. Das heißt, Petrus muss etwas in Erinnerung rufen. Und das ist nichts Geringeres, nichts Triviales, nichts Geringeres als der Glauben an die Erfüllung der göttlichen Verheißung auf die Wiederkunft Christi. Das muss er in Erinnerung rufen. Für uns, die auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken, ist es schwer nachzuvollziehen, wie man schon im ersten Jahrhundert an das, was Jesus versprochen hatte, erinnern musste, es wieder wachrufen, abrufen musste. Aber, und das ist nun die Anknüpfung an uns und unsere Taufjubiläen hier wie da, lag etwa ein Menschenleben des Glaubens dazwischen. Im ersten Jahrhundert wie heute im 21. Ein Menschenleben des Glaubens an Christus. Und die Dinge des Alltags, der Einfluss unseres Umfeldes, die Zweifel der Menschen um uns herum machen es nötig, dass wir uns erinnern lassen müssten. Und zwar erinnern lassen müssen an unsere eigene Zukunft. Deswegen habe ich diese Predigt überschrieben, sich erinnern lassen an die Zukunft. Überhaupt eine witzige Formulierung, sich erinnern lassen an die Zukunft, so wie Hollywood, zurück in die Zukunft. Gibt es auch Filme. Wenn es irgendeine adventistische Tugend geben sollte, ja, die wir als Adventgemeinde pflegen, dann finde ich, ist es die Erinnerung an die Zukunft. Das hat was. Und ihr werdet sehen, warum. Ihr Taufjubilare, wie viele anderen in dieser Gemeinde, ihr habt ein ganzes Leben, ein ganzes Menschenleben mit Christus gelebt, allen Höhen und Tiefen. Viele von uns, das kann ich euch versprechen, bewundern euch dafür, auch wenn alle sich mit Händen und Füßen wehren. Wir wollen ja gar nicht geehrt werden und nimm ja nicht das Wort Ehrung in den Mund. Habe ich jetzt doch gemacht, nur um den Einfluss aufzuwischen. Aber darin wird ausgedrückt, es ist auch Bewunderung darin. Wir bewundern, dass Menschen so lange ihren Glauben pflegen und hegen. Das ist einfach so. Und wir sind dankbar dafür, vielleicht nicht stolz darauf, und ihr habt das ja ausgedrückt, Martina, ihr seid dankbar dafür, dass 50, 60 oder noch viel mehr Jahre dieser Glauben bewahrt wurde und euch getragen hat. Und dass ihr am Ende von diesen 50 oder 60 Jahren immer noch sagen können, und zwar mit Überzeugung und nicht mit Trotz, wir glauben noch. Manche wissen, dass das nicht bei jedem so war. Manche von euch wissen von Wegbegleitern und Weggefährten zu berichten, wo der Glaube verloren ging. Manche von euch wissen davon zu berichten, dass auf diesem Wege der Glaube manchmal auch gar nicht so präsent war oder abhanden kam. Dass der Glaube an den wiederkommenden Herrn irgendwann vielleicht in unserem Leben zu den Trivialitäten des Kirchenlebens geworden war. Manch einer hatte Phasen, in denen er mit der Gemeinde vielleicht gar keinen Kontakt hatte, aber das gibt es halt. Aber irgendetwas hat zu euch gesprochen und gesagt, erinnert euch, ruft diese Hoffnung in euch wieder wach, so wie Petrus hier sagt, lasst euch daran erinnern. Und ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben von Gemeinde und warum wir uns zusammenfinden, ist, weil wir uns gegenseitig erinnern wollen. Sich vergewissern, warum wir hier sind. Ihr Taufjubilare seid für uns allein durch eure heutige Anwesenheit eine Erinnerung daran, dass wir Adventisten sind, dass wir auf Jesus warten, ein ganzes Leben lang warten und dass wir diese Erinnerung brauchen. Das ist der erste Gedanke heute. Wir brauchen die Erinnerung, wir tun da gut daran, das zu tun regelmäßig. Das zweite geht aber noch weiter. Da gibt es ja auch jetzt ein paar ernste Passagen in diesem Abschnitt. Petrus geht hier in diesem Abschnitt, wir haben ihn eigentlich nur zur Hälfte gelesen, vielleicht haben einige von euch ein bisschen weiter gelesen, der Abschnitt geht noch ein bisschen weiter. Petrus geht nämlich noch weiter, er erinnert uns nicht nur, sondern er warnt uns richtig. Bei Erinnerung geht es um Phlegmatik, um Trägheit, um Vergesslichkeit. Ja, wenn man vergesslich ist, muss man erinnert werden. Beim Warnen allerdings, da geht es um Gefahr. Petrus benennt diese Gefahr hier unzweifelhaft. Er sagt, es werden Spötter kommen. Das sagt er ja. Wenn ich mir das Leben gläubiger Menschen schildern lasse, wenn ich zu Hause bin mit den Leuten und ich höre interessiert zu, dann spielt das Wort Spott eine große Rolle. Viele von euch haben erlebt, dass andere Menschen sich lustig gemacht haben über das, was euch im tiefsten Inneren trägt, bewegt und hält. Entweder schon in der Schule, ich weiß noch, mein Bruder kam irgendwann mal nach Hause und sagt, die haben mich Adventleuchter genannt, als sie herausgefunden haben, wo ich zugehöre. Das gehörte schon von klein auf dazu. Vielleicht am Arbeitsplatz, dass Leute sich lustig gemacht haben. Und wenn es nur irgendwie so die Bemerkung ist, wenn Leute scheinbar bewundert sagen, naja, du hast was, was dich hält. Das ist schön. Weil daran klingt immer mit, das ist zwar unglaublich, ne? Aber wenn es sich hält, gut, dass es für dich läuft, ne? Für mich läuft das nicht. Ich habe früher habe ich gerne die Muppet Show gesehen. Wer kennt noch die Muppet Show? Da sind doch mehr, als wir denken. Die Muppet Show, da gab es immer zwei Charaktere, die ab und zu absolut legendär waren. Und zwar heißen die Statler und Waldorf. Statler und Waldorf sind zwei Alte, die sitzen immer auf dem Balkon oben. Die haben so einen Logenplatz da oben, so ein Abo. Und bei jeder Show, die Muppets da machen, sitzen Statler und Waldorf da oben und zerreißen alles. Mit beißendem Spott und Kommentaren. Und die sind Kultfiguren geworden. Egal, was die da vorne auf der Bühne machen, die zerlegen es verbal. Das sind die sprichwörtlichen Lästermäuler. Und da sind sie mit berühmt geworden. Petrus analysiert das hier. Er sagt in diesem Vers, sie lassen sich nur von ihren Begierden leiten, als er von diesen Spöttern redet. Mit anderen Worten, sie sind sich selber Gott genug. Spötter sind Zuschauer und Kommentatoren. Sie trauen sich nicht auf die Bühne. Sie leisten nichts Konstruktives. Sie sind in sich gefangen. Es gibt sie außerhalb der Gemeinde, wie auch im Inneren. Und Petrus entlarvt ihre eigentliche Haltung, indem er ihre Kurzsichtigkeit enttarnt. Sie haben nämlich, wenn es um die Wiederkunft geht, auch ein Argument. Alles ist geblieben, wie es schon immer war. Das ist das Argument. Es bleibt alles immer beim Alten. Geändert hat sich nichts. Und dann sagt Petrus ganz einfach, und daran liegen sie falsch. Sie kennen noch nicht einmal ihre Bibel. Bei der Sinnflut haben sie auch gespottet und es blieb nichts beim Alten. So die Argumentation hier. Ich weiß noch, ich kam mal, es erinnerte mich an eine Situation, die ich mal im Urlaub hatte, wo ich am Swimmingpool mit einem Franzosen ins Gespräch kam. Und der fand sich schlau und hatte jetzt nun mal so rausgefunden, dass er da ein Curé, wie die Französen sagen, so ein Pfaffen vor sich hatte. Und dann zog er vom Leder und sagte, naja, ich glaube ja, Religion ist an sich einfach gefährlich. Jede Religion ist gefährlich, weil alle Kriege der Menschheitsgeschichte, jeder Krieg, der irgendwann mal vom Zaun gebrochen wurde, war religiös motiviert. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das mir mal erläutern könnte am Beispiel des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Die größten Kriege, die Welt überzogen haben, und das gelang ihm irgendwie nicht. Ich habe da nicht lange mit ihm diskutiert. Ich sage ihm, wenn du so eine Behauptung machst, solltest du auch alle Kriege und ihre Ursachen kennen. Ich kenne nicht alle. Und ich weiß, dass sie die unterschiedlichsten Ursachen haben. Ich wähne mal, dass diese Ursachen im Menschen sind und nicht in der Religion. Und das ist hier auch so ein Argument. Ja? Es bleibt alles so beim Alten. Wer alles und immer sagt, der muss schon sehr gut Bescheid wissen. Weil alle, die immer sagen, sagen alle immer das Falsche. Naja gut, das war jetzt ein bisschen zu philosophisch. So ist das mit den pauschalen Sachen. Petrus entlarvt hier ja einfach nur die Spötter. Und er spricht zu den Menschen, die den Mumm zum Glauben haben und die mutig sind, Gemeinde mitzugestalten. An die richtet er sich hier. Und das ist das Zweite in diesem Abschnitt. Hütet euch davor, die Geschichte Gottes mit dieser Welt lediglich vom Hochsitz eures eigenen Lebens zu betrachten. Deswegen sagt er, Gottes Zeit verläuft völlig anders als unsere. Und das ist gut so. Das ist ja dieser Satz. Ne? Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Er sagt, du überblickst nur einen kleinen Bereich dieser Welt. Aber wenn du dich an Gott hältst, dann vertraue ihm, er hat den größeren Überblick. Und ein letzter Gedanke, der mir immer wieder kommt, wenn ich sehe, wie Adventisten alt werden im Glauben und reif, ihr hofft darauf, dass Christus wiederkommt, solange ihr lebt. Das tue ich auch. Manch einer ist sich da nicht mehr so sicher. Das kann ich verstehen. Manch einer schweigt, wenn er daran denkt, wie vollmundig er in der Behauptung war, niemals das Rentenalter auf dieser Erde zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr dazugehört, ihr braucht auch nicht outen, aber ich weiß, bei meinem Opa war das auch noch so. Viele von euch haben den mitreisenden Reden der Evangelisten gelauscht und geglaubt, die die neue Erde in so greifbar bunten Farben und so unmittelbar bevorstehend schilderten, dass man hätte sofort seine Wohnung und seinen Job kündigen wollen. Und es scheint, als hätten die Spötter immer noch recht. Welche Begründung gibt Petrus? Er macht hier etwas ganz Interessantes und das ist eine Übung, die wir im Leben öfter machen sollten. Er nimmt das, was eigentlich weh tut, das, was peinlich ist, das, was uns in Verlegenheit bringt, nämlich diese vermeintliche Verzögerung, wie er sie nennt, und er betrachtet sie aus der Sicht Gottes. Für Petrus stellt sich eben nicht nur die Frage, wann kommt dieser Jesus wieder, sondern Petrus kannte diesen Jesus selber. Das ist das Spannende hier dran. Er war ja mit ihm auf dieser Erde zusammen gewesen. Und deshalb erinnert er uns nicht daran, wann er kommt, sondern wer da wirklich kommt. Da kommt eben nicht der, der uns Recht geben und den Spöttern das Maul stopfen wird. Da kommt der Gott der Liebe. Und das ist das Zweite, das in der Gemeinde schnell in Vergessenheit gerät. Nicht nur die Hoffnung auf die andere Zukunft, an die erinnert werden muss, sondern auch zu erinnern, wer da kommt, auf wen wir denn warten. Und liebe Taufjubilare, jeder Tag in eurem Leben war und ist Gnadenzeit, wie in unser aller Leben. Jeder Tag in meinem Leben, jeder Tag, an dem Gott noch nicht kommt, ist Ausdruck seiner Liebe zu den Menschen, so sagt es Petrus. Er gibt einen ganz klaren Grund. Vers 10 sagt es, der Tag des Herrn wird kommen. Und später in Vers 12 spricht Petrus gar davon, die Ankunft dieses Tages zu beschleunigen. Das hört sich zunächst wie ein Widerspruch an. Seid froh, dass er noch nicht gekommen ist. Das ist Gnade. Und beschleunigt sein Kommen. Aber der Zusammenhang wird dann deutlich, wenn wir daran denken, wer da kommen wird. Und das dürfen wir niemals vergessen. Der Gott, der nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Das sind so die kleinen Sätze, die überlesen wir. Der da kommt, ist der Gott, der nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Es muss also sinngemäß heißen, seht die Menschen mit Gottes Augen. Wenn ihr sie liebt und wenn ihr wirklich so lebt, dass Menschen merken, dass niemand verloren gehen soll, dann kommt Gottes Ankunft näher. Und ich glaube, das ist ein Aspekt in unserem Leben, wo wir uns hinterfragen können. Am letzten Wochenende hatten wir auf dem Berghain-Mühlen-Rahmen ein Bundesstudententreffen und ein Lehrer aus Newbold hat gesprochen. Und er hat in der Predigt über diese syrophönikische Frau gesprochen, die die letzte, die in der, sag ich mal, in der Nahrungskette der Religiösen mitgedacht war. Und er hat uns diese Frage gestellt: Wer ist für euch am Rand? Wer zählt nicht? Und er ging aus von diesem Text mit den 5000, Speisung der 5000, wo am Ende steht, es waren 5000, die Männer, die Frauen und die Kinder nicht gezählt. Er sagte, wer zählt? Damals zählten Leute, bestimmte Leute einfach nicht, die wurden nicht gezählt. Er sagt, das ist heute auch noch so. Wer zählt für uns einfach nicht? Welche Gruppen haben wir überhaupt nicht im Visier? Die zählen einfach nicht für uns. Petrus denkt sie hiermit. Er sagt, der Gott, auf den wir warten, der kommt nicht, damit wir endlich Recht haben, sondern er kommt, weil er die mitzählt, die wir nicht mitzählen. Jesus wird wiederkommen. Ich stehe hier im Jahre 2009, am Ende von 2009, und ich glaube das mit ganzem Herzen. Und ihr glaubt das mit mir, das weiß ich. Wir glauben das aber nicht, weil wir Dickköpfe sind, sondern weil wir unser Leben bereits mit ihm gehen. Weil er da ist, und du hattest es ja geschildert, und in vielen Situationen merkt man das gar nicht. Weil wir merken, wie er uns trägt, wie er zu uns spricht und wie er uns tröstet. Und das ist der, auf den wir warten. Weil er euch diese ganzen Jahre geschenkt hat, weil wir voll sind von Dankbarkeit, deswegen feiern wir das. Das, was wir glauben, hört sich für andere Menschen naiv an. Viele leben so, als ob die Zukunft etwas Triviales sei. Als ob der Glaube an ein Leben nach dem Tod nichts als frommer Luxus sei. Denkt an die Beispiele vom Anfang. Kleine Fehler können große Folgen haben. Dann sind es große Fehler. Sein Leben nicht der Zukunft Gottes auszurichten, das wäre ein großer Fehler. Wir können die Folgen nicht absehen. Wer aber sein Leben an Gott ausrichtet, der sieht die Folgen. Schöne Folgen. Wir hoffen auf ein Leben mit Gott auf einer neuen Welt. Und wir dürfen uns leisten, so zu hoffen, dass wir so lieben und so leben, dass niemand verloren geht. Amen.